Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid.
Kuschelvollzug oder sowas ist das hier nicht. Also es ist tatsächlich Strafe, aber wir sind nicht dafür zuständig, die Leute nochmal zu bestrafen. Die Strafe ist der Freiheitsentzug. Es gibt auch manche, die auch im Gefängnis erstmal so richtig lernen, wie es geht. Das ist der Kollateralschaden, den wir dabei haben.
Wie hart muss Gefängnis sein? Hallo zu Knast Live, Folge 10. Und da will ich diesmal eine große Frage aufgreifen, die ihr im Prinzip seit Folge 1 sehr intensiv und vor allem auch sehr kontrovers diskutiert. Wie muss Gefängnis sein? Wie sollte so eine Justizvollzugsanstalt aussehen, in der Menschen eingesperrt werden, die wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind? Auf radio.sg.de und auf den Social-Media-Kanälen von Knast Live, zum Beispiel bei Insta, Facebook, TikTok und YouTube, da könnt ihr regelmäßig Bilder hier aus der JVA Remscheid sehen, auch von den Hafträumen, also den Zellen, die ich hier schon kennenlernen durfte von innen. Und die Meinungen dazu sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Chris hat zum Beispiel auf TikTok die Bilder von meinem 7-8 Quadratmeter Apartment im alten Haupthaus gesehen und schreibt, beim Zuschauen bekomme ich schon Klaustrophobie. Sven dagegen meint, viel zu viel für einen Straftäter. Und User CapNemo277 schreibt, für Einzelhaft zu viel Luxus, alles raus bis auf eine Matte und einen Kübel. Okay, also so schrecklich wie möglich zur Abschreckung ist da so die Haltung dahinter. Dann ist die Hürde für eine weitere Straftat auch eventuell höher, schreibt einer. Stimmt nur leider nicht, kommentiert Lasse. Je schlechter die Bedienung im Gefängnis, desto höher ist statistisch die Rückfallquote. Interessanter Ansatz und auf jeden Fall interessante Diskussion. Und ich will in dieser Folge unter anderem mal hören, was der Leiter der JVA Remscheid, Andreas Schüller, dazu sagt. Ist es im Knast zu kuschelig und der Gefängnisdirektor eher ein Hoteldirektor? Seine Sichtweise dazu hört ihr gleich. Vorher, apropos Sicht, nehme ich euch nochmal kurz mit auf meinen Haftraum.
So, dann gucke ich mal, ob ich hier mein Fenster überhaupt aufkriege. Das Fenster ist halt jetzt nicht auf normaler Brustkörperhöhe, sondern über meiner Kopfhöhe unter der Decke. Das heißt, ich müsste jetzt hier einmal aufs Bett, auf den Schreibtisch steigen. Altes Holzfenster. Mal gucken, ob ich das hier aufkriege. Jawohl. Klemmt ein bisschen. So. Ja, und jetzt kann ich rausgucken. Das Fenster zum Hof in meiner Zelle auf der Zugangsabteilung. Da hatte ich ja noch so eine Art Fliegengitter, so ein ganz kleinmaschiges Metallgitter vor dem eigentlichen großen Gitter. Hier kann man jetzt wirklich für die Augen etwas angenehmer halbwegs vernünftig rausgucken, weil hier sind jetzt nur so 6 dicke, große Gitterstäbe vor mir, 2 Querverstrebungen dazwischen. Das heißt, man kann wirklich immer vernünftig rausgucken, sieht auch was, wobei die Aussicht relativ begrenzt ist. Ich gucke jetzt hier Richtung Eingang. Ich sehe so ein bisschen die Spitze des Turmes, die viele ja vielleicht vom Vorbeifahren kennen, wenn man auf die JVA zukommt. Das heißt, ich gucke jetzt Richtung Eingangspforte, sehe rechts so ein bisschen einen Baum und ein Haus daneben. Ansonsten ist meine Aussicht gerade echt begrenzt. Also ich habe mir gegenüber so ein altes, das ist glaube ich leerstehend, so ein uraltes Werkstättengebäude. Da bröckelt überall der Putz von der Fassade. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Davor sind so alte Schuppen, braune Schuppen. Ich weiß nicht, ob die noch genutzt werden. Hier unter mir wird gerade ein bisschen gearbeitet. Also dieser Teil vor mir, der scheint mittlerweile leerstehend zu sein. Ansonsten habe ich hier unter mir 2 Grünflächen, also 2 einfache Wiesen. Da ist ein bisschen Grünwuchs dran. Ein paar Tauben picken hier gerade im Rasen. 2 große Masten stehen da drauf. Da sind Kameras drauf, da sind Lichter, Flutlichter wahrscheinlich drauf. Und da sind unten so Stäbe dran, die, denke ich mal, verhindern sollen, dass man einfach so hochklettern kann. Das würde nicht klappen. Da würde man ziemlich schnell aufgespießt. Über dieses alte Werkstattgebäude kann ich nicht wirklich weggucken. Im Hintergrund sehe ich 2 Schornsteine und eine Hochspannungsleitung da hinten rausgucken. Rechts guckt ein Baum über der Pforte, über dem Haupteingang raus. Ansonsten sehe ich hier tatsächlich nichts. Mein Vorbesitzer hat mir noch was dagelassen, sehe ich gerade. Hier auf der Fensterbank zwischen Gitter und Fenster stehen 2 alte Puddingbecher, die allerdings offenbar, oh ja, als Aschenbecher benutzt worden sind. Wäre die Frage auch schon mal geklärt.
Wäre dieses alte Gebäude vor mir nicht dazwischen, dann könnte ich von meinem Fenster im C-Flügel wahrscheinlich ziemlich genau auf das Büro von Andreas Schüller schauen. Der sitzt da vorne irgendwo im Verwaltungstrakt und hier habe ich jetzt einen Termin bei ihm.
Hallo, mein Name ist Andreas Schüller. Ich bin der Leiter Justizvollzugsanstalt in Remscheid.
Schön, dass ich bei Ihnen sein kann. Ein Satz, den nicht jeder wahrscheinlich sagt, der zu Ihnen ins Haus kommt.
Das stimmt. Dass jedenfalls die Menschen, die hinter der Tür sitzen und leben müssen, sind da, glaube ich, nicht ganz so begeistert.
Seit knapp anderthalb Jahren ist Andreas Schüller jetzt der Chef in Lüttringhausen. Angefangen hat der studierte Jurist aber ursprünglich quasi auf der anderen Seite, nämlich als Anwalt.
Ja, ich war tatsächlich lange Jahre in Köln oder 11 Jahre in Köln als Anwalt tätig in einer kleineren Sozietät und habe mir dann irgendwann überlegt, ob ich das nochmal mein Leben lang machen möchte, den Anwaltsberuf, oder ob ich nochmal was Neues anfange. Und dann lief mir, in Anführungszeichen, der Justizvollzug über den Weg. Ich hatte ein bisschen aus dem ehrenamtlichen Bereich einen Bezug dazu und habe mich dann entschlossen, mich da zu bewerben. Es hat geklappt und nach mittlerweile knapp 13 Jahren bin ich in der Anstaltsleitung angekommen, nachdem ich viele verschiedene Anstalten und auch das Ministerium schon erlebt habe, bin ich jetzt hier gelandet.
Kurze Nachfrage nach dem Zwischensatz. Wie hat man im Ehrenamt Kontakt mit Gefängnis? Sie haben, glaube ich, im kirchlichen Kontext sich engagiert.
Ich bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Sozialdienstes katholischer Männer in Köln und wir haben durch hauptamtliche und durch ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren wir uns in der JVA in Köln und da waren schon Berührungspunkte vorhanden.
Ja. Aber ist ja trotzdem, viele würden sagen, okay, ich habe bisher einen Job gehabt mit geregelten Abläufen. Jetzt möchte ich gerne irgendwo mich nochmal selbst verwirklichen. Sie sind ein Stück weit von der freien Anwaltstätigkeit in geordnetes Behördenleben eingestiegen.
Das stimmt, das war auch eine Umstellung, das muss man so sagen. Wobei die Tätigkeit im Justizvollzug jetzt nicht so eine klassische Tätigkeit ist, wie es meinetwegen in einer Stadtverwaltung ist. Ne? Wenn Sie hier morgens in Ihr Büro kommen, wissen Sie tatsächlich nicht, was der Tag so bringt. Sie können sich den Tag planen, aber meistens kommt es anders, als man das geplant hat. Und das macht es auch spannend.
Aber wahrscheinlich hätten Sie, als Sie im Studium Anwaltskarriere begonnen haben, dass Sie in Anführungszeichen hier mal enden, hätte ich fast gesagt, hier mal landen, hätten Sie sich damals nicht vorstellen können, oder?
Nein, ich hatte das einfach schlicht gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Tätigkeitsbereich für mich sein könnte. Ich sage ganz offen, hätte ich das früher gewusst oder hätte ich das früher für mich entdeckt, dass das für einen Juristen auch eine sinnstiftende Tätigkeit ist, wäre ich hoffentlich oder vermutlich früher hier gelandet.
Warum? Was empfinden Sie daran sinnstiftend?
Zum einen ist es eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Wir leisten einmal für die Allgemeinheit Sicherheit, indem wir dafür sorgen, dass die Menschen, die bei uns untergebracht sind, auch bei uns bleiben, solange wir den Auftrag dazu haben. Zum anderen leisten wir einen ganz wesentlichen Teil dazu, dass es in der Öffentlichkeit oder im Allgemeinen auch sicherer wird, indem wir die Menschen versuchen zu resozialisieren, sprich, dass wir mit ihnen Behandlungsangebote durchleben, die sie befähigen, nach der Haft wieder in sozialer Verantwortung zu leben, als wertvolles Mitglied der Gesellschaft, wenn es optimal läuft. Dass das nicht jedes Mal klappt, ist uns bewusst, aber es macht Sinn und es ist sinnstiftend.
Stellen Sie uns Ihr Haus, die JVA Remscheid, in Eckpunkten so ein bisschen vor.
Ja, die JVA Remscheid ist eine ganz besondere Anstalt, weil wir mehrere Vollzugsformen vereinen. Wir haben einmal den geschlossenen Vollzug mit 551 Haftplätzen. Dann haben wir noch die Zweiganstalt, den offenen Vollzug mit aktuell 321 Haftplätzen, wenn ich richtig im Kopf habe. Es ändert sich immer so ein bisschen mit der Belegungsfähigkeit. Wir haben Langstrafenvollzug, wir haben spezielle Behandlungsangebote wie die sozialtherapeutische Abteilung. Wir haben eine Abteilung, die Menschen darauf vorbereitet, eine Drogentherapie zu machen. Wir haben tolle Werkbetriebe hier, wir haben tolle Projekte, die hier am Start sind. Wir fangen demnächst mit der Kaffeerösterei hier in der Anstalt an. Ein ganz tolles Projekt. Wir haben eine Imkerei, wir haben eine Schuhmacherei, wir haben eine Schreinerei. Wir haben viele verschiedene Werkbetriebe, in denen die Gefangenen sinnstiftend tätig sein können. Und wir haben halt ein unglaublich großes und breit gefächertes Behandlungsangebot, um unserer Aufgabe gerecht zu werden.
Sie haben grob die Zahlen genannt. Wie voll ist denn das Haus? Also, weil man hört ja auch mal wieder, dass viele Gefängnisse überbelegt sind, Leute warten müssen.
Nein, da sind wir aktuell von entfernt. Wir sind im Moment in einer recht moderaten Belegung, roundabout 80%, vielleicht ein bisschen runter der Haftplätze sind belegt.
Auch im Zusammenhang mit den Arbeiten, die hier stattfinden, oder einfach, weil die Nachfrage in Anführungszeichen, der Bedarf nicht da ist?
Wir sind im Moment in der glücklichen Situation, dass in Anführungszeichen die Nachfrage aktuell nicht ganz so hoch ist bei uns. Es gibt andere Bezirke, wo es deutlich mehr ist. Das ist Zufall, das geht auch immer in Wellen, das kann sich in einem halben Jahr schon wieder geändert haben. Wir haben halt im Moment das Glück seit einiger Zeit, was uns ein bisschen in die Karten spielt. Wir können uns noch intensiver um die hier einsitzenden Menschen kümmern.
Jetzt sind Sie noch einer der Jüngsten in einem insgesamt alten Haus, in Anführungszeichen, mit einer großen Geschichte über 100 Jahre.
Ja, wir haben ein sehr altes Gefängnis von 1906, klassischer alter Kreuzbau, aber wie ich finde, sehr charmant, auch wenn vieles sanierungsbedürftig ist und vieles natürlich nicht State of the Art ist. Aber es ist charmanter, in einem solchen Gefängnis zu arbeiten, wie ich finde, jedenfalls geht mir das so, als in einem modernen, neugebauten, wo vieles viel anonymer ist, wo vieles vielleicht auch ein bisschen klinikhafter ist. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier eine relativ offene Struktur, eine sehr, wenn man das so sagen kann, entspannte Atmosphäre, weil wir halt ständig in Kontakt mit allen sind. Sie haben das im Haus erlebt. Wenn man da auf dem sogenannten Spiegel steht, in der Mitte des Hafthauses, man hat überall hin Blickkontakt und hört auch überall hin. Also es ist eine sehr offene Struktur, die wir hier haben.
Sie haben es in den Häusern, in denen Sie vorher waren, ja auch schon erlebt, wo Sie auch schon andere Konzepte oder auch anderes Alter der Anstalten erlebt haben. Wie erleben Sie diesen Vergleich? Also wenn ich jetzt Ihnen in der Theorie, ich würde Ihnen jetzt irgendwo eine neue Anstalt da hinsetzen und Ihnen anbieten, dahin zu wechseln, in einen ganz neuen Bau, würden Sie sagen, auch wenn ich hier bleiben kann, bleibe ich noch was, oder?
Also ich war in verschiedenen Anstalten schon tätig, auch in einer vergleichbaren alten Anstalt, in Willich zum Beispiel. Also tatsächlich von der Atmosphäre her bevorzuge ich die alten Häuser. Die neuen haben auch Vorteile. Sie sind moderner, was die Technik angeht. Sie haben viele Probleme nicht, die sie hier haben, weil es halt so eine alte Kiste ist, sage ich mal. Aber vom Charme her und von dem Umgang her und von der Kommunikation untereinander bietet so ein alter preußischer Kreuzbau schon erhebliche Vorteile. Die waren damals schon recht schlau, als sie das gebaut haben.
Offenes Konzept. Jetzt waren die letzten 3 Jahre Zeiten, in denen alles Mögliche war nun nicht offen. Wie würden Sie aus heutiger Sicht oder für die Zeit, die Sie jetzt hier im Haus oder auch an anderer Stelle beurteilen können, sagen können, was merken Sie noch von den Folgen? Wie ist das Haus hier durch die Corona-Zeit gekommen oder was spürt man vielleicht hier und da noch?
Also ich finde, dass das Haus super durch die Corona-Zeit gekommen ist. Das liegt an den wirklich tollen Mitarbeitern hier, die alle super zugepackt haben, die den Anforderungen, die sich ja wirklich zeitweise täglich geändert haben, ständig mitgezogen haben und eigene kreative Konzepte ermöglicht haben. Skype-Besuch wurde ganz kurzfristig, als der normale Besuch nicht mehr möglich war, umgesetzt. Das war eine Frage von Tagen, dann hatten wir das hier stehen. Das ist toll, das ist gut gelaufen. Natürlich hat, wie überall in der Gesellschaft, Corona was mit uns allen gemacht. Aber ich möchte sagen, dass wir hier innerhalb der Mauern das ganz hervorragend tatsächlich hingekriegt haben, um die Belastungen, die ja gerade auch für die inhaftierten Menschen, wenn kein Besuch mehr stattfinden konnte, zeitweise und so weiter, so gering wie möglich zu halten. Und wir sind sensibler geworden, was die Hygiene angeht, was den Kontakt untereinander angeht. Aber ansonsten sind wir eigentlich ganz gut durch diese Zeit gekommen.
Jetzt loben Sie die ganze Zeit Ihr Haus, Ihre Beschäftigten, Ihre Angebote. Jetzt könnte man auch sagen, ach, der Anstaltsleiter, das muss doch der härteste Hund von allen sein. Das ist offenbar nicht Ihr Selbstbildnis an dieser Stelle.
Naja, also natürlich gibt es wie in jeder Behörde und in jedem größeren Unternehmen gibt es auch immer mal Sachen, die nicht so lustig sind oder die nicht so rund laufen. Aber ich habe halt tatsächlich im Wesentlichen eigentlich nur Grund dazu, auf die Menschen, die hier arbeiten, stolz zu sein. Die machen eigentlich einen tollen Job. Härte muss ich trotzdem ab und an mal zeigen. Das gehört zum Berufsbild dazu. Das ist halt so, wenn man für 350 Mitarbeiter und wenn es voll belegt ist, für 880 Gefangene verantwortlich ist, muss man natürlich auch mal Entscheidungen treffen, die nicht populär sind. Das gehört dazu. Aber zum Glück halten die sich in Grenzen, weil wir halt hier tatsächlich ein wirklich tolles Team haben.
Wie viel von den über 500 Gefangenen lernen Sie überhaupt kennen? Lernen Sie die mal über Akte theoretisch? Also könnten Sie theoretisch alle kennen, oder?
Also alle mit Sicherheit nicht. Ne? Aber ich, da ich selber auch noch vollzuglich ein bisschen mitarbeite als Abteilungsleiter, ich verantworte die Zugangsabteilung, ich verantworte die Suchttherapie-Vorbereitungsabteilung, lerne ich schon einige kennen. Und natürlich hat jeder Gefangene die Möglichkeit, sich mit einem Antrag an mich zu wenden, mit einem Gesprächsantrag. Nicht jeder Gesprächsantrag wird sofort beherzigt, weil dazwischen geschaltet nochmal die Abteilungsleitungen sind. Die sollen erstmal klären, ob auf ihrer Ebene das Problem zu lösen ist. Aber ich lerne schon regelmäßig auch die Gefangenen kennen, aber natürlich nicht alle.
Und mich kennt er jetzt auch. Andreas Schiller, auch in seinem Büro übrigens sind Gitter vor den Fenstern. Aber auch in einem Gefängnis gibt es keine absolute Sicherheit.
Hier in Lüttringhausen hat man das am 12. April 2010 auf sehr tragische Weise erfahren müssen, als ein Häftling, ein Kindermörder, seine damalige Freundin im sogenannten Langzeitbesuchsraum, besser bekannt als Liebeszelle, getötet hat. Das war lange bevor Andreas Schüller hierher kam, aber auch er hat schon eine der unschönsten, kritischsten Situationen erlebt, die in einer JVA passieren kann. In der JVA Geldern, eine seiner vorherigen Stationen, war er hautnah dabei, als es zu einer Geiselnahme kam. Was war das für eine Situation?
Ja, da hat sich ein Gefangener in einem Werkbetrieb sich eines Mitarbeiters bemächtigt, den als Geisel genommen. Und das hat dann gut anderthalb Stunden gedauert, bis die Situation gelöst war. Ganz offen, das waren die schlimmsten zwei oder anderthalb Stunden in meinem Berufsleben, weil das möchte man nicht erleben, dass man Verantwortung für eine Situation hat, auf die man tatsächlich dann eigentlich relativ wenig Einfluss nehmen kann. Und das war dann mal die Schattenseite des Berufs. Aber das ist das Risiko, was in diesem Beruf besteht. Mit dem lebt jeder, der hier tätig ist, realisiert sich aber äußerst selten. Also das war wirklich seit Jahrzehnten mal wieder eine Geiselnahme. Das ist die absolute Ausnahme. Also zum Glück, ich habe es jetzt für mein Berufsleben hinter mir. Ich werde es hoffentlich nicht mehr erleben.
Wie gut kriegen Sie das hin, den Knast, das Gefängnis hinter sich zu lassen, wenn Sie rausgehen, zur Familie zurückfahren?
Komplett. Also das ist überhaupt kein Problem. Also selbst nach dem Ereignis der Geiselnahme, da ist es ein paar Wochen oder ein paar Monate mir hinterhergelaufen, die Situation. Aber nein, ich nehme nichts mit nach Hause. Der Job macht mir viel zu viel Spaß, tatsächlich. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit, auch wenn nicht jeden Tag die Aufgaben immer lustig sind. Aber grundsätzlich komme ich gerne zur Arbeit und es macht mir überhaupt nichts aus. Wenn ich den Schlüssel unten an der Pforte abgebe und raus bin, dann ist das hinter mir.
Wie geht man damit um, wenn man Kinder hat? Die fragen ja schon mal, wie war es so, wo man in ihrem Job nicht manchmal vielleicht ein bisschen weniger erzählen darf als in manch anderen Jobs. Oder wie kriegen Sie das familienintern gelöst?
Ja, das habe ich gelöst bekommen. Natürlich, abstrakt kann man mal was erzählen, aber ohne, dass es Rückschlüsse auf einzelne Personen oder sowas zulässt. Und meine Kinder sind mittlerweile auch durchaus älter. Das ist kein Problem mehr. Als sie klein waren im Kindergarten, der Klassiker, wenn die mal die Polizeiwache besucht haben, mein Papa ist auch im Knast, dann musste dann die Kindergärtnerin mal klarstellen, dass ich aber auf der richtigen Seite bin. Aber ansonsten, das ist überhaupt kein Problem. Es war eine Umstellung für die Familie, als ich dann den Job gewechselt habe. Da musste erstmal, wie für jeden ist es ja erstmal so ein bisschen Closed Shop, so ein Gefängnis. Aber als dann der erste Tag der offenen Tür war für die Bediensteten in der ersten Anstalt, in der ich war und meine Frau mitgekommen ist und gesehen hat, das ist letztlich zwar kein Arbeitsplatz wie jeder andere, aber ein sicherer Arbeitsplatz in jeder Hinsicht.
Würden Sie, wenn Sie diese ganzen offenen Ansätze, die Arbeitsangebote etc. beschreiben, wenn ja auch oftmals, nicht hier vor Ort, aber landesweit, bundesweit darüber diskutiert wird, über die Idee von Strafvollzug, würden Sie so weit gehen zu sagen, guck mal her, das ist vielleicht eine Richtung, wie es weitergehen kann, oder?
Ja, also ich bin tatsächlich von unserem Konzept überzeugt. Ich glaube, dass wir es hier weitgehend richtig machen. Wir werden auch nicht alles perfekt machen. Das bilde ich mir nicht ein. Mir ist auch noch kein besseres System eingefallen als das, was wir tatsächlich hier und auch in anderen Anstalten tun. Aber das, was wir hier in Remscheid tun, ist jedenfalls schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Wir erleben das in der Anstalt und soweit wir Rückmeldungen von entlassenen Strafgefangenen bekommen, in der Form, dass sie nicht wieder einfahren, sondern dass sie tatsächlich es geschafft haben, glaube ich auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Strafvollzug ist Ländersache, also das heißt, auch da gibt es, ob ich jetzt in, weiß ich nicht, Bayern, Schleswig-Holstein oder NRW bin, schon wie groß sind die Unterschiede?
Ja, sind schon unterschiedlich, weil allein Nordrhein-Westfalen den Vorteil hat, dass wir so ein großes Bundesland sind und so viele Justizvollzugsanstalten tatsächlich ja haben, ist auch das Angebot wesentlich breiter und sind die Erfahrungen, glaube ich, auch teilweise größer als in anderen Bundesländern. Ja, und manche Vorurteile, Klischees bestätigen sich auch ein bisschen, dass es in Bayern vielleicht etwas strenger im Gefängnis ist als in Nordrhein-Westfalen, dass wir vielleicht ein bisschen behandlungsorientierter sind. Das gibt es schon. Ne? Interessant ist auch immer der internationale Vergleich. Ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen tatsächlich, ohne jetzt die Beamtenmütze aufzuhaben und aus Loyalität zu meinem Dienstherrn, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir vollzuglich wirklich gut aufgestellt sind, gerade auch was so Thema offenen Vollzug anbelangt, da sind wir, glaube ich, relativ weit vorne.
Was Ihnen manchmal den klischeehaften Vorwurf einbringt, ja, das ist ja da Hotel.
bei euch? Wie entgegnet man dem?
Sie haben es ja gesehen, und wenn man hier in die Haftzellen guckt, das ist nicht Kuschelvollzug. Wir haben ja auch kein Schwimmbad oder Ähnliches. Das ist, auch wenn wir offene Strukturen drin haben, werden die Leute trotzdem jeden Tag eingeschlossen und können keinen Schritt machen, ohne dass wir ihnen eine Tür aufgeschlossen haben. Kuschelvollzug oder so Wohlfühlvollzug oder sowas ist das hier nicht. Also es ist tatsächlich Strafe, aber wir sind nicht dafür zuständig, die Leute nochmal zu bestrafen. Die Strafe ist der Freiheitsentzug. Und der Freiheitsentzug für jeden, der sich das mal vorstellt oder der vielleicht zu Corona-Zeiten mal in Quarantäne sein musste und das Haus nicht verlassen durfte, der weiß, wie ätzend das ist. Und da haben sie noch die Möglichkeit, sich innerhalb ihrer vier Wände frei zu bewegen. Das haben sie hier nicht. Hier haben sie am Schluss des Tages 8,5 Quadratmeter mit einem Klo und einem Waschbecken auf dem Haftraum. Und das war's dann. Und dann noch, dafür ist der Nachteil einer etwas älteren Anstalt, dann noch in so einer alten Kiste, da ist es auch nicht immer jeder Haftraum gleich gemütlich, sage ich jetzt mal. Ja. Also wir sind weit davon entfernt, Kuschelvollzug zu sein. Das ist auch richtig so, aber wir sind auch nicht dafür da, die Leute noch weiter zu bestrafen. Das hat das Gericht getan. Wir vollstrecken die Strafe, wir vollziehen es und haben dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen ohne Schaden hier durch die Haft kommen.
Nichtsdestotrotz gibt es eine gewisse, Klientel klingt falsch, eine gewisse Gruppe von Menschen, die Sie häufiger sehen, die Sie länger sehen. Wo dann schon noch die Frage aufkommt, funktioniert dann das Konzept oder braucht man ein anderes, damit halt die, die dann doch oft in dieser Schleife stecken, scheinbar nicht dann doch kaum, dass sie wieder draußen sind, schon in ein paar Monaten wieder bei ihnen sind.
Ja, natürlich funktioniert bei manchen das Thema Resozialisierung schlechter als bei wiederum anderen. Das liegt in der Natur der Sache, das liegt in der Natur des Menschen, das liegt auch in der individuellen Problematik. Also wenn jemand drogenkrank ist, der ist auch nicht immer so frei in seinem Handeln und die kommen regelmäßiger wieder. Das ist dann so, aber mir fällt auch kein besseres Konzept ein, weil wir haben zwei Aufträge. Wir haben einmal den Resozialisierungsauftrag, der uns natürlich nicht immer gelingt, weil wir mit Menschen arbeiten. Aber wir haben auch den Auftrag, Sicherheit herzustellen, wenn man alles freigeben würde. Also in der Form, dass man sagt, okay, bei dem hilft es nichts, die Inhaftierung, wir lassen es bleiben. Das wird die Allgemeinheit, glaube ich, nicht beruhigen. Also ich finde es schon so in Ordnung, wie wir es machen. Auch mit dem Bewusstsein, dass wir einige nicht erreichen werden. Aber mir fällt tatsächlich kein besseres Konzept ein.
Anderen offenbar schon. In der Vorbereitung auf dieses gesamte Projekt habe ich mehrere Interviews und Artikel von Thomas Galli gelesen. Galli ist wie Andreas Schiller von Hause aus Jurist, ist dann in den Strafvollzug gegangen, war Leiter von zwei JVAen, hat den Knast aber irgendwann hinter sich gelassen, hat tatsächlich gekündigt und sagt heute, Gefängnis macht keinen Sinn. Strafe müsse zwar sein, meint auch Thomas Galli, das Prinzip Gefängnis, Straftäter mit anderen Straftätern hinter Gittern und Mauern einzusperren, das gehöre aber auf den Prüfstand, denn das ist sein Argument von Thomas Galli. Resozialisierung funktioniert so nicht. Ist das Konzept strafhaft tatsächlich gescheitert oder gehört es verändert? Was hält Andreas Schiller dem entgegen?
Er möge mir ein besseres vorstellen. Also ich bin dabei, dass Wegsperren alleine nicht hilft. Also allein, dass wir jetzt hier die Leute ins Gefängnis bringen und dann die Tür zumachen, das bringt es nicht. Aber das machen wir auch nicht. Deswegen machen wir ja so Sachen wie, dass wir die an einen regelmäßigen Tagesablauf gewöhnen, soweit sie es noch nicht kennen, dass wir sie in Berufe bringen, dass wir Ausbildung ermöglichen im Vollzug. Die Anstalt, die ich vorher geleitet habe, war die größte Ausbildungsanstalt Deutschlands für den geschlossenen Vollzug. Das sind alles Bausteine, die der Resozialisierung dienlich sind, die hoffentlich dazu beitragen, dass jedenfalls der eine oder andere keine Straftaten mehr begeht. Klar, allein wegsperren bringt nichts und sicherlich wird auch nicht jeder besser im Gefängnis, sondern es gibt auch manche, die auch im Gefängnis erstmal so richtig lernen, wie es geht, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, der Kollateralschaden, den wir dabei haben.
Ich denke manchmal so bei mir, manch einer, der dann mit einer Geldstrafe davonkommt, vielleicht wäre für den das Erlebnis, die Erinnerung an seine Tat einschneidender, wenn er mal eine Zeit lang bei Ihnen gewesen wäre.
Das mag sein. Andererseits gibt es natürlich auch so Ersatzfreiheitsstrafen von Geldstrafen, deren Vollstreckung ich für sehr gewöhnungsbedürftig halte, nach wie vor, nach all den Jahren im Vollzug. Also Schwarzfahren in Haft abzusitzen, finde ich, ist nicht meins, ist nicht meine Idee, aber sind wir im Moment noch an dem Punkt, dass wir es tun und dann habe ich das auch umzusetzen, überhaupt gar keine Diskussion. Aber den einen oder anderen, der erst inhaftiert in so eine Anstalt kommt, den beeindruckt das auch sehr, das erleben wir auch regelmäßig. Und da haben wir auch, glaube ich, ist öfter mal den Effekt, dass dann der Eindruck ist, hier möchte ich nicht nochmal hin.
Also, aber das heißt, Sie haben es gerade andersrum gesagt, Schwarzfahrer, GEZ, säumige Zahler und Co., da gab es aber auch schlagseitige Fälle, sind für Sie eigentlich keine Kandidaten für eine klassische Justizvollzugsanstalt?
Nein, für einen geschlossenen Vollzug sowieso nicht. Selbst im offenen Vollzug macht es das für uns eher schwierig, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil, nicht weil sie so schwierig sind, sondern weil die halt nur, dann tatsächlich oft nur kurze Zeit da sind. Wir können dann nicht Sinnvolles mit denen anfangen. Wir können sie nicht sinnvoll irgendwo in Arbeit bringen, weil sie dann, wenn wir sie in Arbeit haben, dann schon wieder entlassen werden. Also das macht für mich tatsächlich relativ wenig Sinn von der Straftat her. Ich weiß nicht, ob man das kriminalisieren sollte weiterhin oder ob man da anders mit umgehen könnte. Aber es ist eine politische Frage, die ich nicht entscheiden kann.
Eine Frage, die Architekten, das Land und andere entscheiden müssen, ist, wie geht es mit der JVA Lüttringhausen weiter? Über 100 Jahre alt, es ist an ein paar Stellen was zu tun. Wie ist grob der aktuelle Status?
Also im Moment sind wir noch in einem Punkt, wo wir noch gar nicht sagen können, wo die Reise hingeht. Das ist so. Klar ist, solange wir hier Vollzug haben in der Anstalt, muss weiter saniert werden, muss im Betrieb saniert werden. Aber wie sich die Anstalt dann zukünftig weiterentwickelt, wie es mit der Anstalt zukünftig weitergeht, kann ich Ihnen aktuell noch keine verbindliche Auskunft zu geben.
Fakt ist nur, es muss irgendwie was passieren.
Ja, also aktuell sind da viele Stellen in der Planung und eruieren, was möglich ist, was nicht möglich ist. Für uns ist wichtig, dass der laufende Betrieb sichergestellt wird und darum wird sich auch gekümmert. Das weiß ich. Wie es darüber hinaus weitergeht, ist wie gesagt noch nicht politisch geklärt.
Imkerei haben Sie, Rösterei kommt. Hätten Sie noch eine Idee für ein Projekt, was Sie gerne noch realisieren würden die nächsten Jahre?
Also aktuell sind wir allein schon vom Platz her relativ ausgelastet. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, würde die vorhandenen Projekte dann einfach gut ausbauen, gut ans Laufen bringen. Wir sind, glaube ich, jetzt gerade mit Kaffeerösterei in einem Projekt, wo wir vieles uns neu erarbeiten müssen, was so viele Facetten hat. Also damit sind wir erstmal gut beschäftigt und wir haben so tolle Betriebe hier. Allein die Schuhmacherei ist in den letzten Jahren explodiert, was die Verkaufszahlen angeht, weil es halt ein tolles oder tolle Produkte sind, die da hergestellt werden. Also aktuell bin ich erstmal froh, wenn wir die Mannschaft voll kriegen, wenn wir da vollständig werden, wenn wir genug Kolleginnen und Kollegen für den allgemeinen Vollzugsdienst finden. Und wenn wir dann alle Mann an Bord haben, können wir uns noch weiteren Aufgaben widmen.
Guck gerade mal, sind das auch Hausschuhe?
Ja, klar.
Also aus dem Hausgemachte, das ist ja die Hauskollektion.
Das ist die Hauskollektion, das sind unsere Bequemschuhe hier.
Sehen auch durchaus bequem und praktisch, würde ich sagen. Schwarz, klassische, bequeme, schwarze Lederhalbschuhe.
Ganz genau, sehr bequem und handgenäht. Also kann man eigentlich nicht besser kaufen als bei uns im Knastladen. Qualitätsprodukt.
Sie suchen fleißig Personal und erleben dabei immer wieder auch Menschen, die als Quereinsteiger bei Ihnen ins Haus kommen. Wer kommt da so?
Ja, wir haben unterschiedlichste Berufsgruppen oder unterschiedliche berufliche Vorerfahrungen, also Menschen, die sich dann bei uns bewerben. Als eine große Fluggesellschaft insolvent gegangen ist, haben wir tatsächlich viele Bewerbungen von Stewards und Stewardessen gehabt, was uns tatsächlich auch nutzt. Die Leute können gut mit Menschen umgehen. Die wissen, wenn die Situation schwierig ist, wie sie es verbal lösen. Wir haben jüngst einige Kolleginnen und Kollegen eingestellt, die in Discountmärkten, in Brennpunktgebieten gearbeitet haben. Die kommen völlig relaxed hier an und sagen, wir hatten 3-4 Mal am Tag die Polizei bei uns im Laden. Was soll mir schon passieren? Also das macht schon Spaß, so die verschiedenen unterschiedlichen Biografien, die hinter den Menschen stehen, zu erleben. Das durchaus für viele eine Option. Es hat ja so unglaublich viele Vorteile, in der JVA zu arbeiten. A, sie können ihr beruflichen Background, ihre Erfahrungen gut mit einbringen, weil wir Leute suchen, die ein gewisses Menschenbild haben, die mit uns arbeiten wollen und die bereit sind, auch sich zu engagieren. Wir haben so viel zu bieten hier in der JVA. Wenn man bei uns anfängt und dauerhaft seinen Arbeitsplatz hier findet, wird man verbeamtet, hat ganz viele Vorteile, die das Berufsbeamtentum mit sich bringt. Also ich kann nur jeden animieren, sich bei uns zu melden. Wir sind, um es mit einem Bereichsleiter zu sagen, den ich jetzt nicht mit dem Namen zitieren will, der endgeilste Ort.
Und auf jeden Fall ein relativ krisensicherer Job.
Bei jedem Verbrechen, was in der Zeitung steht, sage ich immer vielen Dank, dass Sie meinen Arbeitsplatz erhalten.
So, und wo haben Sie jetzt das Handy unterm Schreibtisch versteckt oder haben Sie auch keins?
Ich habe meins selbstverständlich unten im Schließfach.
War ja für mich auch eine neue Erfahrung, auch für uns im Job völlig normal, dass wir in unserem Reporteralltag, egal wo wir sind, mittlerweile alles, teilweise auch mit Handy aufnehmen und so weiter und wir alle im Job wir alle im Job damit kommunizieren. Sie müssen das doch mit dem ausgeglichenen Alltag, wo man sich nicht von so einem Ding treiben lässt, doch eigentlich haben sie einen Vorteil.
Das stimmt. Gerade der Wechsel damals vom Anwaltsbüro in die JVA war für mich tatsächlich eine komplette Umstellung, aber auch eine sehr erholsame. Also tagsüber, ich vermisse es auch tatsächlich nicht. Ich bin auch so ausgelastet und hätte gar nicht groß Zeit, mich mit meinem Handy zu befassen, weil mich auch hier jeder erreicht, der mich erreichen will. Ich muss nicht übers Handy erreichbar sein. Und es ist ganz angenehm. Natürlich, wenn ich rausgehe, mache ich genau wie jeder andere auch. Gucke ich gleich mal, was sind für WhatsApp-Nachrichten gekommen. Wer hat mir wieder irgendein Dönekes geschickt? Klar, geht mir genauso wie jedem anderen auch, aber tagsüber vermisse ich es nicht.
Wichtigste Frage, ich vergessen, ist Andreas Schüller in seinen 51 Lebensjahren schon mal straffällig geworden?
Die eine oder andere Verkehrsordnungswidrigkeit habe ich begangen, ja.
Ordnungswidrigkeit ist ja was anderes. Nein.
Also straffällig selber bin ich noch nicht geworden. Nein. Wie gesagt, mal mit dem Handy am Ohr ja, aber ansonsten nicht. Nein.
Da ist das Handy. Na gut. Andreas Schüller, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Ja, gerne. Jederzeit wieder und wir freuen uns, wenn es die Hörer interessiert.
Andreas Schüller, ein Überzeugungstäter in Sachen Justizvollzug. Seine Motivation und die positive Energie, die er dabei ausstrahlt, die haben mich schon beeindruckt. Allerdings muss ich auch zugeben, wenn er Begriffe benutzt wie Behandlungsangebote oder Therapie, klingt das für mich im Moment immer noch etwas befremdlich und bin mir nicht ganz sicher, ob Anspruch und Realität im Gefängnisalltag da so übereinstimmen. Aber ich werde dem in den nächsten Folgen weiter nachgehen. Dann geht es unter anderem um das Freizeit- und Speiseangebot in der JVA Remscheid, aber auch um eine besondere sozialtherapeutische Abteilung. Wenn ihr Meinungen oder Ideen dazu habt, wie Gefängnis sein sollte oder vielleicht auch eine eigene Erfahrung, was es bringt, so wie es jetzt läuft, dann schreibt mir gerne, auch anonym, diese Post liest außer mir keiner. Oder wenn ihr andere Fragen zum Knastleben auf dem Herzen habt und immer schon mal stellen wolltet, dann schickt sie mir einfach über radioris.de/knastlive oder über die Knastlive-Accounts bei Insta, Facebook oder TikTok. Bis dahin, passt auf euch auf.
Auf jeden Fall keine Widerwörter geben. Das kann man ganz schnell im Bunker landen.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.